Moin aus Hamburg in die Welt und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der heutigen Folge begrüßen wir wieder einen ganz besonderen Gast. Bekannt bei Social Media ist der stolze Besitzer einer großen Spiele- und Retro-Sammlung. Doch alles begann im Jahr 2000 mit einem ganz besonderen Schatz. Hier ist Cyberman 2000 aka Markus. Moin Markus.
Hallo, servus. Grüße aus der Region Stuttgart.
Ah, ja, sehr schön. Ja, Grüße aus Hamburg. Kurze Einstiegsfrage, wie immer. Welches Game hast du zuletzt gezockt?
Welches Game habe ich zuletzt gezockt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ja großer Retro-Sammler. Ich habe aber tatsächlich zuletzt gezockt. Ist jetzt ganz neu entschieden auf der PlayStation 5 oder auf der Switch 2, Switch 1. Und zwar das Spiel Reanimal. Sagt euch das was?
Ja, das ist, glaube ich... Ich weiß nicht, ob es von den Machern ist, von diesem anderen Horrorspiel, auf dessen Namen ich gerade nicht komme, aber das ist, ich komme gerade nicht auf den Titel, aber es ist so ein düsteres Spiel, ne?
Richtig, genau, ja. Da gibt es ja die Little Nightmares, also das sind die Spiele Little Nightmares 1 bis 3 und das Reanimal ist dafür gedacht, dass man es gerade als Couch-Coop nimmt, also dass man mit einem Kumpel zusammen oder mit einem Freund oder mit einer Freundin zusammen im Zwei-Player-Modus das Ganze spielen kann. Und ja, das war tatsächlich das letzte Spiel, das ich mit dem Kumpel dann zusammen gespielt habe. Macht auch relativ viel Spaß, obwohl ich so ein bisschen schlechte Bewertungen drüber gelesen habe. Aber jetzt so am Anfang ist es noch relativ okay.
Genau, ich bin nicht auf Little Nightmares gekommen, auf den Titel. Aber da ist ja, glaube ich, sogar parallel dazu der dritte Teil von Little Nightmares erschienen. Kann das sein?
Richtig, genau. Little Nightmares 3 kam auch schon ein bisschen früher raus und das Reanimal Little Nightmares kam, glaube ich, wann war es denn? Irgendwann Ende letzten Jahres oder so kam das raus. Und jetzt Reanimal ist sozusagen jetzt das neue Jahr, wo jetzt aktuell erschienen ist. Also es ist noch relativ frisch.
Magst du generell so Horror- oder Gruselspiele? Oder weil jetzt ist ja auch zum Beispiel, ich glaube, heute oder gestern hier Resident Evil Requiem erschienen, ne?
Richtig, genau, ja. Mag ich Horrorspiele? Jein, sag ich jetzt mal. Reanimal aus dem Grund, weil wir halt sehr, sehr oft, also wir machen einmal im Monat, machen wir immer einen Zockerabend, da kommt dann immer ein Kumpel vorbei, dann machen wir einen Zockerabend und da spielen wir meistens dann immer solche Coop-Spiele und wo wir dann halt wirklich tatsächlich zu zweit spielen können. Und da hatten wir im letzten Jahr, hat man dann Split Fiction angefangen, wo auch mein Game of the Year 2025 war. Also ich war da vollkommen hin und weg von dem Spiel. Also wirklich ein Megaspiel. Und wir haben jetzt zuletzt den Vorgänger von Split Fiction gespielt, und zwar It Takes Two. Und es hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und als wir da durch waren, haben wir gesagt, jetzt brauchen wir was Neues. Und dann kam Reanimal gerade recht richtig. Und jetzt sind wir da so, ich weiß jetzt nicht, wir haben so, glaube mal 2-3 Stunden so, sind wir jetzt drin und es macht so relativ Spaß bis jetzt. Mal schauen, wie es sich weiterentwickelt.
Sehr cool. Ja, dann wünsche ich auf jeden Fall noch viel Spaß mit dem Spiel dann später. Bastian, was hast du zuletzt gespielt?
Ich kann mich da tatsächlich ein bisschen anschließen, was Markus gerade erzählt hat. Eigentlich bin ich nicht so der Horrormensch, aber ich spiele gerade Chronos The New Dawn. Das ist ein Survival-Horror-Game, was jetzt 2025 erschienen ist und irgendwie hat es mich gecatcht. Also es gibt übelste Jumpscares, also das sind wirklich Momente, wo ich mich fast zu Tode erschrecke. Aber irgendwie hat es auch was, auch wenn es normalerweise nicht ganz mein Genre ist.
Mhm. Kenne ich gut, ja. Ich habe es auch angespielt gehabt, ja. Aber aktuell gerade auch gar nicht weiter, weil mir fehlt auch aktuell immer mal so ein bisschen die Zeit, mich da in die Games reinzufuchsen und da zu machen. Ich mache ja auch viel in Instagram auf meiner Seite und genau, da muss ich dann immer gucken mit Family und Co., wann hast du Zeit, mal wieder ein bisschen zu spielen.
Klar. Ja, bei mir war zuletzt mein 13-jähriger Neffe zu Besuch und da hab ich Spiel, was auch gerade runtergesetzt war bei Steam, mir zugelegt, und zwar Lego Party. Das ist eigentlich genau wie Mario Party, nur halt aus dem Lego-Universum. Und ich muss sagen, das haben die echt gut umgesetzt. Also grafisch echt top. Und ja, die Minispiele, ich glaube, es sind so um die 60 an der Zahl, hatte ich damals gelesen. Haben wir halt so ein Spielbrett sozusagen fertig gespielt. Ich glaube, 8 oder 10 Runden kann man einstellen. Und ja, das ist auch echt, das kann ich gut empfehlen. Ist auch so ein tolles Family-Game auf jeden Fall.
Okay, Lego Party hat sogar meine Tochter, ja. Die war jetzt nicht so begeistert von. Sie sagt, die sind relativ viel, diese kleinen Minigames. Stimmt das? Also ich habe es noch nie gespielt.
Ich fand, also ja gut, die sind, ich sag mal, Mario Party hat ja jetzt schon etliche Teile seit dem N64. Und da haben die natürlich sich auch stetig weiterentwickelt. Und das war jetzt, fand ich eigentlich für so einen Einstand von Lego eigentlich ein solides Spiel, würde ich sagen. Ja, also es ist jetzt nicht eine 10 von 10 Game, aber ich fand die Minispiele, die wir gespielt haben, ich weiß ja nicht, wie alt deine Tochter ist, erst jedenfalls bei Neffe seit 13 und wir hatten eigentlich kein Problem. Es war eigentlich, ich fand die eigentlich solide und nicht relativ schwer.
Ja, okay. Müsste ich mir auch mal anschauen, ja, dann mal mit ihr zusammenspielen. Ja, meine Tochter ist 10 und sie hat sich das gewünscht gehabt. Und hat es dann auch bekommen. Und ja, ich habe es mit ihr bisher noch nicht zusammengespielt. Sie hat es nur mal mit Freundinnen irgendwie gespielt gehabt. Und dann meinte sie dann irgendwann mal, Papa, das ist so ein bisschen schwierig.
Ja, muss der Papa vielleicht mal mitspielen.
Genau.
Dann ist es vielleicht auch nicht mehr so schwer. Gut, Markus, dann kommen wir mal zur Interviewrunde. Du bist ja Collector bzw. Sammler von ja, Retro-Spielen, aber auch allgemein von, Memoralia. Ja, ich komme gerade nicht auf den Begriff, aber halt auf Dinge sozusagen, die halt einen bestimmten emotionalen Wert für dich haben. Bei Instagram ist es ja so, dass du angibst Collector seit 2000. Möchtest du einfach mal sagen, womit alles angefangen hat und ja, wie sich deine Sammlung seit dem Jahr 2000 entwickelt hat?
Ja, sehr gerne, ja. Das ist richtig, genau. Ich habe auf Instagram, wo ich meine Seite ja betreibe mit Cybers Gaming Room, habe ich mich eigentlich mehr oder weniger bei meiner Seite so drauf spezialisiert, dass ich so aus meinem Gaming Room so meine einzelnen Schätze, die ich damals habe, seit 2000 angefangen zu sammeln, präsentiere ich die da auch, ja, in Form von Reels oder in verschiedene Beiträge dann von den Sachen, die ich habe. Collector Since 2000, ja, das ist richtig. Das Ganze hat auch, das ist eine relativ lustige Geschichte eigentlich. Ich weiß nicht, wie es bei euch so in der Kindheit war, aber bei mir war das tatsächlich so. Das Ganze hat gestartet mit einem klassischen Gameboy. Ich glaube, einen Gameboy, den kennt eigentlich jeder. Das war so meine erste eigene Konsole, die ich tatsächlich hatte. So in der Kindheit ging es natürlich los, so bei Freunden, die hatten dann einen C64, die hatten Atari und so weiter. Das war aber nie so meine eigene und ich hatte dann tatsächlich die allererste Konsole, die war der Gameboy. Und bei mir war das dann immer so, dass wenn eine neue Konsole kam, in dem Fall dann der bessere Game Gear mit Farbdisplay, dann habe ich immer die alten Sachen verkauft, wo ich mir heute ziemlich noch in den Hintern beißen könnte, dass ich da das ganze Zeug verkauft habe, weil ich bin schon jeher immer, habe ich immer auf meine Sachen geachtet und ich hatte da die ganzen Originalverpackungen und alles und ja, nichtsdestotrotz, ich habe dann irgendwann gesagt gehabt, okay, komm, jetzt ist der Game Gear da, jetzt brauchst du den Gameboy nicht mehr, jetzt verkaufst du halt den Gameboy und holst dir die nächste bessere Konsole. Und so war das tatsächlich dann kontinuierlich immer so, dass wenn eine neue dann da war, dass ich die alten Sachen dann verkauft hatte. Und ich hatte dann ganz lustig irgendwie mal im Jahr 2000 ging es dann auch so bei eBay so langsam los. Und ich glaube, eBay war schon auch schon ein bisschen früher, ich weiß es nicht ganz genau. Und ich hatte dann irgendwo, ich kann es jetzt nicht mehr genau wiedergeben, hatte ich gesehen gehabt, den Gameboy wieder. Dann habe ich mir so gedacht, ach cool, der Gameboy, schöne Kindheitserinnerungen und so. Das wäre doch vielleicht gar nicht mal so schlecht, den könntest du doch eigentlich mal wieder zulegen. Und dann habe ich da in eBay gesurft und habe ich da einen Gameboy gefunden gehabt, damals mit 10 Spielen, Originalverpackung und allem drum und dran. Für einen super Preis, es war ja damals noch D-Mark, umgerechnet 60 € habe ich dann für den Gameboy ausgegeben. Und dann kam der und dann habe ich das halt richtig toll gefunden und hatte so dieses Nostalgie-Feeling, so dieses Kindheits-Feeling, wisst ihr, wo man dann so hatte, wo das Gerät neu war und man hat damit so gespielt und ich fand das dann irgendwie, ja, mir hat das gefallen und ich fand das dann auch toll und ich habe den dann auch präsentiert gehabt, damals im Wohnzimmer, das weiß ich noch, in der Vitrine einzeln stehen und so ging dann meine Sammelleidenschaft los.
Ja, da muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil Bastian, du hast ja auch eine Vitrine, wo ein, zwei Games an zur Schau gestellt werden. Vielleicht ist das auch für dich ein Startschuss, irgendwann mal so ein Collector zu werden.
Ich wünsche es mir tatsächlich schon seit Jahren. Bei mir ist es ein bisschen das liebe Geld, was mir in den letzten Jahren, sage ich mal ganz vorsichtig, immer ein bisschen einen Strich durch die Rechnung macht. Ich kann sehr zu dem relaten, Markus, was du gerade gesagt hast. Ich hatte als Kind, ich habe gerade nebenbei deinen Post vom 26. August offen, wo du deine Gameboy-Sammlung zeigst. Ich habe eine ähnliche Sammlung als Kind gehabt, aber bei mir war es leider so, können wir vielleicht nochmal drüber reden, dauert jetzt das zu lange zu erklären. Es gab eine Haushaltsauflösung bei uns. Ich habe als Junge den ganzen Kram nicht mitgenommen und heute ist davon nichts mehr übrig. Und aber dieses Feeling, was du beschreibst, als du dir den Gameboy dann geholt hast, ich glaube, ich würde es 1:1 so fühlen, weil es ist, ich glaube, wenn man damit aufgewachsen ist und dann diese Dinge irgendwann sammelt, beziehungsweise auch die Möglichkeit hat, das zu sammeln, das ist was Besonderes. Also ich glaube, ich fühle es sehr, sagen wir es so, ich fühle es sehr.
Cool, ja, das freut mich, ja. Das ist so auch meine Intention, die ich da gerade mit meiner Seite bei Instagram betreiben möchte, dass ich halt einfach so vielen anderen zeigen möchte, so dieses, oder vielleicht auch dieses Kindheitsgefühl wiedergeben möchte, indem sie dann die Bilder oder die Reels sehen von gerade von diesen Konsolen, die sie vielleicht auch in der Kindheit hatten, ja. Und das hat mich dann so bewogen gehabt. Wie gesagt, das hat gestartet mit dem Gameboy. Meine zweite Konsole war der Game Gear, der kam dann natürlich dann als nächstes. Und irgendwann hast du dann halt mal so den Fimmel gehabt und dann war es dann so, ja komm, jetzt sammel ich halt mal alle Konsolen, die hier in Deutschland rauskamen. Und ja, so war das dann halt jetzt auch. Gell? Jetzt haben wir 2026, also ich sammle jetzt seit 26 Jahren. Kann eigentlich sagen, dass ich alle Konsolen, die auf dem deutschen Markt erschienen sind, dass ich die eigentlich auch so habe. Also jetzt nicht jede, ich sag's mal, jetzt nicht jede Unterkonsole. Aber vom Hauptschema her habe ich sie wirklich alle und da dann auch in Originalverpackung. Das war mir dann auch wichtig, dass sie die Verpackungen da hat. Und ja, wie du schon gesagt hast, Bastian, das ist natürlich auch preislich jetzt, ist natürlich dann auch eine Hausnummer, gell?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch noch kurz eine Anekdote ganz schnell erzählen und zwar war bei uns im Haushalt auch der Game Boy Classic, das ist sozusagen die erste Konsole in Anführungszeichen oder der erste Handheld, beides so gesehen. Und bei mir war so, ich bin der Jahrgang 90 und ich habe das, glaube ich, auch schon mal erzählt in einer anderen Folge, aber ich mache es trotzdem nochmal kurz. Cousine und Cousin, 10 und 12 Jahre älter als ich gewesen, hatten einen NES seit den 80er Jahren. Und dadurch, dass ich Jahrgang 90 bin, hat sich da halt eine stattliche Sammlung dann angehäuft an Spielen. Ich glaube, die hatten an die 30 NES-Spiele. Und ja, da hieß es dann halt immer an Geburtstagen, dass halt gezockt wird, den ganzen Abend bis spät in die Nacht. Und ja, ich habe dann meine Mutter, glaube ich, so lange in den Ohren gehangen mit 4, 5 Jahren, dass wir dann halt auch den Game Boy Classic uns geholt haben mit Tetris zusammen in dieser Originalverpackung. Aber ja, das ist ja leider auch schon über 30 Jahre her und davon ist auch leider nichts übrig geblieben. Und was du auch noch gesagt hast, Markus, bei mir war es auch immer so, meine Mutter hat gesagt, ja, wenn du eine neue Konsole haben willst, dann musst du aber die alte dafür verkaufen, ne? Und das war irgendwo im Nachhinein ein bisschen grausam. Ich glaube, heute kann sie es auch ein bisschen besser nachvollziehen. Damals war sie halt eine junge, arbeitende Mutter, die halt nicht so viel sich Gedanken gemacht hat über die Spiele. Sie hat zwar darauf geachtet, dass ich jetzt spiele, die altersgerecht sind, aber sonst sich da nicht so reindenken können. Das kann sie heute tatsächlich im Rentenalter besser. Und ja, davon profitiert vor allen Dingen mein Neffe auch. Und genau, da lag ich dann halt in den Ohren mit dem Gamer und ich musste dann halt zum Beispiel meinen N64 damals verkaufen, um mir dann die PS2 kaufen zu können, Anfang 2000. Genau, so viel zu meiner Familiengeschichte mit Spielen.
Ja, aber genau, Marc, wie du es schon sagst, ich glaube, so war es bei vielen, ja, da hat man das ja auch, glaube ich, auch noch gar nicht so auf dem Schirm. Da waren wir ja auch noch so in der Kindheit und dann hast du das gehabt, das hat dich unterhalten, das Gerät, aber dann war ja auch der technische Wandel dann da, gell? Die Geräte wurden immer besser, die Konsolen wurden immer besser und es gab ja dann auch immer Trends und du hast ja dann, wolltest ja immer mit den Trends ja auch natürlich mitschwimmen, ja, wenn ein Kumpel jetzt da, PlayStation ist ja auch so, wo die erste PlayStation dann rauskam, jeder hat ja auch eine PlayStation dann gehabt, dann wolltest du natürlich auch da dabei sein, gell? Und wie konntest du dir das leisten, indem du halt dann die alten Sachen dann verkauft hast, ja? Was auf der einen Seite natürlich sehr, sehr schade ist, hätte man da vielleicht anders reagiert und sowas, hätte das Ganze in irgendeine Kiste gestellt und dann wäre es irgendwo im Keller gewesen. Na gut, Keller ist vielleicht ist nicht so toll, vielleicht irgendwo auf der Bühne oder sowas. Mhm. Und man würde dann mal da wieder hochgehen und wüsste genau mit dem heutigen Wissen, oh, da war doch mal was da. Ich habe doch noch meine alten Konsolen da oben in so einer Kiste und dann macht man da den heiligen Gral auf. Das wäre dann natürlich auch toll, gell?
Ja, klar. Ja, ja. Ist halt im Nachhinein, wie es ist, ja. Hinterher ist man dann vielleicht auch mal ein bisschen schlauer. Aber naja, dafür gibt es da, wie gesagt, so Kollektor wie dich, die jetzt sich dann den Traum im Erwachsenenalter erfüllen. Nochmal. Und da kommen wir auch gleich zur nächsten Frage. Was fasziniert dich denn eigentlich am meisten an Sammeln von Retro-Games?
Also mich fasziniert eigentlich für mich jetzt persönlich, dass ich mein Kindheitsgefühl wiederhole. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht so, ich sag's mal jetzt, der typische große Sammler, sondern ich lege mir tatsächlich nur jetzt gut mal abgesehen von den Konsolen, es ist tatsächlich so, aber ich hatte auch mit den Konsolen, die ich jetzt alle hatte oder die ich jetzt habe, die auch in Deutschland rauskamen, hatte ich auch immer irgendwie so einen Bezug da dazu. Sei es jetzt, dass ich die Konsole selber hatte oder sei es, dass es irgendeinen Freund hatte und du hast damit schon mal gespielt, dann natürlich ist das Sammeln, das ist ja riesig, ja, wenn man jetzt mal so ein NES Fullset nimmt oder so ein Super Nintendo Fullset, da gibt's ja so viele Spiele, geschweige denn von der PlayStation 1, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele verschiedene Spiele es da gibt und es gibt ja wirklich auch Sammler, die sagen so, ich möchte mir jetzt ein PlayStation 1 Fullset zulegen, ja. Da gehöre ich nicht da dazu. Also ich sammle tatsächlich wirklich nur Sachen, mit denen ich auch eine Verbindung hatte in der Kindheit, wo ich mich dann auch wieder mit identifizieren kann und weiß, okay, das mit dem hast du schon mal gespielt oder das hat ein Kumpel damals gehabt und das bringt dir so dein Kindheitsgefühl mit. Ja, deswegen also für mich ganz klar bei den Sammeln von den Retro-Games oder den Retro-Konsolen das Kindheitsfeeling.
Ja, deswegen, die nächste Frage wäre ja dann auch schon gewesen, ob es halt ein Stück in deiner Sammlung gibt, das halt einen ganz besonderen emotionalen Wert für dich hat. Aber so gesehen ist ja dann deine ganze Sammlung ein einziger emotionaler Wert, beziehungsweise verschiedene, die mit denen du halt immer was in Verbindung bringst, oder?
Ja, genau, das ist richtig. Aber es gibt natürlich auch so das eine oder andere. Und dann habe ich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel jetzt da dabei, wenn du mir die Frage stellst, was denn so eine besonders emotionale Bedeutung für mich hat. Ja, das kann ich dir ganz genau sagen, weil ich es noch bis heute genau weiß, was mich damals so getriggert hat. Und das ist bis heute noch in der Erinnerung. Und ich hatte auch dieses Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, bis heute jetzt nicht mehr so, wie ich es damals hatte. Und zwar war das im November 1997, als das Spiel Final Fantasy VII auf der PlayStation 1 rauskam. Final Fantasy VII, das sagt euch bestimmt was, oder?
Na klar, natürlich.
Natürlich, ja. Ich war damals, als das Spiel rauskam, ich hatte mit der Final Fantasy Serie eigentlich jetzt so, ehrlich gesagt, nicht allzu viel am Hut. Und Final Fantasy VII, das wurde ja dann auch so gehypt und jeder hat gesagt, du musst es unbedingt mal spielen. Und ich habe es dann halt auch gespielt und das war eins der Spiele, das hat mich so emotional mitgenommen und mich auch so gefesselt. Ich hatte mir dann noch das Lösungsbuch gekauft und ich wollte dann wirklich bei dem Spiel alles erreichen und ich habe da unsägliche Stunden an Zeit da reingesteckt, weil ich alles erforschen wollte. Ich wollte alles haben, alle Figuren, die man da beschwören konnte. Also ich wollte einfach da alles haben und habe das wirklich genossen, dieses Spiel. Und das hat mich auch so abgeholt und so mitgenommen von der Story. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann tatsächlich auch sehr, sehr traurig, als ich dann am Ende den Abspann gesehen habe. Da habe ich mir so gedacht, Mensch, das Spiel hat dich so begleitet. was kommt denn jetzt als nächstes? Also das war echt wirklich so auch emotional für mich, weil ich mir echt gedacht habe, was kommt jetzt nach Final Fantasy VII? Und das nehme ich so bis heute mit. Mich hat bisher noch kein anderes Spiel so abgeholt gehabt wie Final Fantasy VII. Und ich muss noch da dazu sagen, warum auch noch eine weitere emotionale Bindung zu dem Spiel. Ich habe dieses Spiel sogar auch noch aus der Kindheit. Ich hatte mir damals das Spiel geholt, wie gesagt. Und ich hatte mir auch die Final Fantasy VII Figuren von Bandai. Also Bandai hatte damals so Actionfiguren von den Final Fantasy VII Stars rausgebracht und die hatte ich mir gekauft gehabt. Die gab es aber nur in ausgewählten, ich weiß jetzt gar nicht, ob es die im Fachhandel oder sowas gab. Also ich habe die damals bei uns, da waren ja die Videotheken auch noch sehr, sehr groß. Ich habe die mir damals bei meiner Videothek des Vertrauens gekauft gehabt und diese Figuren habe ich auch noch. Und deswegen da so eine emotionale Bindung, weil das tatsächlich eins der wenigen Sachen ist, wo ich tatsächlich dann aufgehoben habe, weil ich vielleicht auch, weil es mich so mitgenommen hat, das Spiel, habe ich die aufgehoben. Und das sind jetzt wirklich noch Originalsachen aus meiner Kindheit. Deswegen habe ich da ein doppeltes Feeling mit diesem Spiel.
Können wir, denke ich, Bastian und ich auch sehr gut nachvollziehen. Bei mir war es 1997 genau ein anderes Spiel, was auch bis heute als das beste Spiel aller Zeiten gilt, nämlich Ocarina of Time. Und da war ich halt sehr investiert drin über Monate und habe das, da war ich ganz stolz drauf im Nachhinein. Ich habe das dann tatsächlich geschafft, ohne Lösungsboost durchzuspielen. Das hat zwar unzählige Monate gedauert, bis ich es dann auch durch hatte. Aber das war auch ganz cool und das ist für mich sozusagen mein persönliches Final Fantasy VII. Ich hatte Final Fantasy VII dann, ich hatte halt keine PlayStation 1, sondern N64, deswegen blieb das dann erstmal für mich aus. Ich hatte aber einen sehr guten Kumpel in der Grundschule und da haben wir dann, oder in der Orientierungsstufe war es schon, da haben wir dann Final Fantasy VII bei ihm mal gespielt, weil er das hatte und ich habe das erst Jahre später zu schätzen gewusst, was die Spielreihe so kann, vor allem an Emotionalität. Aus dem Grund, weil das halt ja so ein rundenbasiertes Gameplay damals noch hatte. Heutzutage haben wir die neueren Teile das nicht mehr so. Und ich war halt dieses Zelda-Action-Adventure halt gewöhnt. Und das ist bis heute bei mir so geblieben, dass halt vor allem das Gameplay für mich eigentlich an erster Stelle steht, noch vor Storytelling. Weil für mich sind Spiele dann halt auch so gesehen Spiele. Ich weiß, es ist halt sehr kontrovers, was ich jetzt sage. Aber ja, kann man, denke ich, auch ganz gut nachvollziehen. Aber Bastian, hast du das 1997 auch gespielt oder auch erst später? Du hast es auf jeden Fall, ich glaube, mehrmals auch durchgespielt, ne?
Ich habe Final Fantasy VII, also jetzt im Speziellen den siebten Teil, tatsächlich verhältnismäßig sehr spät entdeckt, also fast 10 Jahre später, weil ich hatte zwar als Kind einen Gameboy und beziehungsweise mein Bruder und ich, wir haben auch Gameboys gesammelt damals, aber bei uns war dann auch der Turn ganz schnell hin zum PC und ich bin dann eher in Anfang der, was war das, 98, 99, ich weiß nicht, ob euch Lands of Lore Götterdämmerung etwas sagt, das ist so einer der ersten deutschen Ableger, wenn es um RPGs geht. Ich bin dann eher in die PC-Richtung abgerutscht, aber hab dann Jahre später bei einem Kumpel auf der PlayStation 2, glaube ich, haben wir das gespielt, haben wir dann Final Fantasy VII gemeinsam durchgezockt und die emotionale Bindung, die du gerade beschrieben hast, Markus, das war auch, also bei Final Fantasy VII, das war ein anderes Level. Ich kannte das schon ein bisschen, weil ich schon von Anfang an in diese RPG-Richtung gegangen bin, was ja nun mal immer sehr storylastig ist. Da geht es ja wenig, also natürlich geht es auch um Gameplay-Mechaniken, aber ganz zu Anfang war es ja auch wirklich die Story, die erzählt wird. Aber Final Fantasy und auch im Nachhinein betrachtet so die ganze Lore, die im ganzen Universum steckt, beziehungsweise in den verschiedenen Universen, die Final Fantasies ja ausmachen, das ist schon was ganz Besonderes gewesen. Und ich glaube, gerade für uns, sage ich jetzt mal vorsichtig, die das als Kinder erlebt haben, das war was Besonderes, weil diese Art der Bindung zu einem digitalen Medium, ich glaube, das war, oder würde ich behaupten, das ist bis zu der Zeit einzigartig gewesen. Und wir, die da, sage ich mal, heute noch zu relaten können, die das am Anfang mitgenommen haben, ich glaube auch, dass wir eine andere Bindung dazu haben als jetzt Kids, die jetzt aufwachsen, können bestimmt auch Games sammeln und da wird es auch Spiele geben, die sie nachhaltig prägen. Aber ich glaube, für uns war das auch nochmal was anderes, weil wir die Entwicklung dieser ganzen Industrie und dieses ganzen riesigen Genres miterlebt haben.
war oder ist, glaube ich, was sehr Besonderes.
Ja, genau, du sagst das, Bastian, ja. Wir hatten tatsächlich das Privileg vielleicht, dass wir tatsächlich von der ersten Picke an sowas vielleicht da die Berührungspunkte hatten und auch so die Generation dann so gesehen haben, wie sich die Videospiele oder auch die Konsolen im Laufe der Jahre dann auch weiterentwickelt haben. So ging es mir natürlich auch, gell? Überlegt, wenn man ein C64 oder ein Atari 2600, wenn man das damals gespielt hat, wenn man jetzt überlegt, was eine PlayStation 5 bietet, gell? Da ist ja natürlich dann schon was ganz anderes, ja. Ja, aber das hast du gerade auch sehr, sehr schön beschrieben, ja. Also cool.
Markus, kommen wir nochmal zurück auf dein Gaming Room, ja? Oder da hätte ich auch nochmal die Frage, und zwar, wie würdest du den Stil oder das Konzept beschreiben, was du für deinen Gaming Room dir überlegt hast?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Mein Gaming Room. Da ging es mit meinem Gaming Room los. Lass mich geschwind überlegen. Ich hatte tatsächlich das Glück, dass meine Familie da auch mitspielt. Und ich habe jetzt eigentlich einen relativ großen Gaming Room. So knapp 30 Quadratmeter groß ist er. Und ich hatte tatsächlich das Glück, dass wir bei uns in dem Haus, das wir uns zugelegt hatten, gab es unten im Keller so ein Partykeller. Kennt ihr sicherlich auch, so mit Holzverkleidung, so eine kleine Bar drin und sowas, wo die Vorbesitzer da früher wahrscheinlich da unten Partys gefeiert haben. Und dieser Partykeller, der hat mich dann irgendwie so dran erinnert, so an meine erste Zeit, wo ich angefangen habe, so mit den Videospielen oder mit den Konsolen, sowas bei Kumpels. Da war es irgendwie auch immer so, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch war, aber bei mir war das meistens immer so, dass gerade in solchen Partykellern unten, da standen meistens dann immer der Fernseher und da war die Konsole angeschlossen, sei es ein Atari, sei es ein NES. Und da saßen wir als Kinder immer unten und haben da gespielt. War das bei euch auch so?
Ja, total. Also bei uns, also beziehungsweise bei mir, ich komme ja aus einer relativ kleineren Stadt, nicht Salzgitter in Niedersachsen ursprünglich. Und als Kind bei Cousinen und Cousinen, die ich vorhin schon angesprochen habe, war es immer der Dachboden. Da hatten wir dann halt einen extra Fernseher und den NES stehen. Und dann zwischendurch habe ich dann auch mal alleine gezockt, wenn das halt so One-Player-Spiele waren, so wie Super Mario Brothers. Da haben dann halt Cousine, Cousin und meine ältere Schwester dann meistens irgendwelche Brettspiele neben mir gespielt und so. Aber die Multiplayer-Spiele wie zum Beispiel NES World Cup, das haben wir dann natürlich mit dem Multitap-Controller dann alle gespielt. Das war immer sehr wild. Und später, es war dann erst relativ spät, also sonst war es immer, habe ich eigentlich immer nur Kumpels 1:1 getroffen und das war dann halt bei denen im Kinderzimmer. Aber ich erinnere mich halt, dass halt ein Kumpel später am Gymnasium, da waren wir schon 15, 16, da ging dann die Pro Evolution Soccer Serie richtig los. Und da hatte ein Kumpel von uns auf dem Dorf auch eine Garage ausgebaut, wo, also die Eltern, was auch wie so ein Partykeller war, aber halt eine Partygarage, auch mit einem klassischen Tresen. Und es war aber genug Platz halt noch für eine Leinwand, wo wir dann halt auch Fußballspiele mal geguckt haben im Fernsehen, mit einem Beamer. Und das war so die typische, für mich ist auch so Mitte 2000er die typische Beamer-Zeit. Da ging es irgendwie los, dass sich so jeder irgendwie einen Beamer kaufen musste, gefühlt. Und da haben wir dann auf dem Beamer dann immer mit der PlayStation, auf der PlayStation 2 Pro Evolution Soccer Turniere veranstaltet abends. Und ja, das war wild und das hat richtig Spaß gemacht. Genau.
Ja, bei uns war es so, mein Bruder und ich hatten, also wir sind auch in einem vermeintlich relativ großen Haus aufgewachsen, wo wir auch einen quasi Keller hatten. Und da hatten mein Bruder und ich, seitdem wir auch ganz klein waren, ein gemeinsames Spielzimmer. Und das hat sich über die Jahre dann hin zu unserem, ja, da war eigentlich alles, was wir so hobbymäßig, weil mein Bruder war auch in Sachen Gaming sehr aktiv, als wir Kinder waren. Da hat sich dann alles irgendwie mitentwickelt und das war dann auch irgendwo unser kleiner Gaming-Keller. Also ich glaube auch, also ich meine, ob man die Bezeichnung jetzt abwertend findet, ich finde sie irgendwo niedlich. Es gibt ja dieses schöne Wording Kellerkind, so viele Zocker oder gerade aus der Generation, das sind alles Kellerkinder, so wenig Sonnenschein und dann immer nur vorm Rechner sitzen. Aber irgendwie finde ich, ist das doch eine eine Sache, die man vermeintlich von vielen hört. Natürlich immer in verschiedenen Ausführungen oder bei jedem ist es ja auch individuell, aber irgendwo war es immer so, dass sich so ein kleiner Raum gebildet hat, wo es dann irgendwie gestartet ist. Und wenn ich mir jetzt auch deinen Raum angucke, Markus, und ja auch viele andere, die es gibt, dieser Vibe oder dieser Spirit, der hat sich ja getragen. Also es sind ja dann immer solche Räume geblieben. Heute natürlich in deutlich krasserer Form, als wir uns das wahrscheinlich vor 20 oder vor 30 Jahren hätten vorstellen können. Aber es ist immer so ein Kellerraum geblieben, gefühlt.
Ja, genau. Und so war es ja bei uns oder bei mir dann auch mit dem sogenannten Party-Kellerraum, ja. Also ich finde es echt lustig, ja, dass das bei euch dann auch so war, weil irgendwie war immer im Keller, war hat dann immer da die LAN-Partys und alles stattgefunden oder die Zockerabende dann direkt auch, ja. Und auch wenn man falls ihr die Serie geschaut habt, Stranger Things, vielleicht war auch das so ein Erfolgsrezept aus den 80er Jahren, dass die das da ja auch wieder gespiegelt haben, dass die Jungs dann da unten waren im Kellerraum und haben dann hier ihr Dungeons and Dragons gespielt und ja, irgendwie war es cool, aber nichtsdestotrotz, es war tatsächlich ein Partyraum da unten bei mir. Und meine Familie hat dann gesagt gehabt, ja, so einen Partyraum brauchen wir denn eigentlich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, dann darf ich den Raum haben, ich würde da gerne einen Gaming-Room draus machen, ja. Und dann hieß es, ja, das darfst du gerne machen, gell. Davor hatte ich meine Konsolen und meine Spiele, die waren halt irgendwie verteilt, ja. Ein Teil war in Kisten, ein Teil war im Wohnzimmer präsentiert, in der Vitrine dann direkt. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, jetzt fängst du da mal an, den Keller mal auszubauen. Und dann ging es halt los, alles rausreißen, die ganzen Holzverkleidungen erstmal raus, ja. Das ganze Urige weg und sowas. Dann Rigips rein, tapeziert, einen schönen Boden rein, neue Elektrik da drin verlegt mit richtigen Steckdosen. Dann schon geplant, wo mache ich welche LED-Leuchten und sowas hin. Muss ich euch ja jetzt nicht sagen. Ihr habt ihn ja schon gesehen, mein Gaming-Room da im Ding. Und an was hatte ich mich orientiert? Ich hatte mich tatsächlich so dran orientiert, an dem Stil, an dem so typischer 80er-Jahres-Stil. Und zwar an diesen Neon-Stripes von den Farben her. Das seht ihr ja auch generell, wie ich mein Instagram präsentiere, gerade in den Farben rosa und blau. Da gucke ich ja auch immer, dass ich diese Farben dann auch immer mit aufnehme. Also meine ganzen Reels und meine Bilder sind danach ausgerichtet. Auch meine Leuchten, die sind extra mit diesen beiden Farben und auch mit diesen Scanlines. Und da hat mich tatsächlich auch so ein bisschen damals in dieser Zeit gab es einen sehr, sehr guten Film. Und zwar von Steven Spielberg. Und zwar hieß der Film Der Rasenmähermann. Da ist die Geschichte, okay, ihr lacht. Da ist ja die Geschichte, dass da eigentlich ein Junge als typischer Rasenmähermann, der sich sein Geld nebenher verdient, halt bei irgendwelchen Leuten im Garten den Rasen mäht. Und dann kommt er irgendwann mal, lernt er da so ein paar Kumpels kennen und von denen der Vater, der arbeitet bei so ein Unternehmen, die sich spezialisieren auf dieses Cyberspace, also so wie wir sie ja jetzt heute auch haben mit unseren Brillen, die wir aufsetzen, da mit der PlayStation 5, um in die virtuellen Welten einzutauchen. Und er war dann ganz aktiv da immer mit dabei und hat dann gesagt gehabt, ja, er möchte da auch mit dem Experiment mitmachen, dass er seine Seele sozusagen in den Cyberspace mit überträgt und wenn er es schaffen sollte, dann wird er am Ende dann alle Telefone auf der Welt klingeln lassen. Und dann war es tatsächlich auch so. Und das war in der Kindheit für mich so ein Film. Ich finde den bis heute super. Also kann ich nur empfehlen, wenn jemand da so auf so Cyberspace steht, so à la Tron und so weiter, dann gerne mal anschauen. Also wirklich ein super Film und der hat auch so ein bisschen dieses Design, gerade mit diesen Scanlines, so generell für mich da was ausgelöst, wo ich gesagt habe, ja, so möchte ich mein Gaming Room auch designen oder so soll er dann auch sein, ja.
Ja, spannende Anekdote auf jeden Fall. Ich fand das auch sehr interessant, dass du halt wirklich anscheinend das Konzept ja mit dem, was jetzt alles erzählt hat, mit den Materialien und so weiter, dass du auch handwerklich dann selber auch umgesetzt hast. Ist das richtig oder hattest du irgendwie Hilfe von Freunden oder hast du das wirklich komplett alles alleine gemacht oder?
Tatsächlich alleine, ja, weil wir unser Haus gekauft hatten, haben wir natürlich sehr, sehr viel auch selber gemacht. Natürlich auch Handwerker da, weil es zeitlich auch nicht immer machbar war. Aber den Raum unten, wir hatten ein Nachbar hat mir geholfen gehabt, den Raum dann noch zu machen. Und so ist der so nach und nach dann entstanden. Es hat natürlich auch eine Weile gedauert. Also wir haben da tatsächlich 2,5 Jahre lang da dran rumrenoviert, bis ich dann tatsächlich im Mitte 2023 dann einziehen konnte, sage ich mal, in den Raum, wo es dann tatsächlich losging, wo dann ich dann alles mal aufbauen konnte und habe dann erstmal einen Schreck bekommen. Meine Güte, was hast du denn eigentlich alles angesammelt seit 2000 in den ganzen Kisten? Und dann ging es dann schon los mit dem ersten Platzproblem.
Ja, das glaube ich. Ja, aber 30 Quadratmeter sind ja schon eigentlich völlig wenig. Da würde ich auch gleich nochmal zur nächsten Frage kommen, und zwar, wie du dann deine Sammlung generell organisierst, halt ob thematisch oder nach System, nach Erinnerungswert.
Ja, also tatsächlich thematisch, ja. Also ich habe da tatsächlich ein PlayStation-Regal, wo alles PlayStation-mäßige drin ist. Ich habe ein Nintendo-Regal, ich habe ein Sega-Regal, ich habe ein Gameboy-Regal, ja. Weil zum Gameboy habe ich doch noch so ein bisschen einen anderen Bezug. Ich finde einfach die Gameboy Originalverpackungen, die Covers, ich weiß nicht, die irgendwie finde die einfach bockstark. Ich weiß auch
ja,
nicht,
wie. Finde ich auch.
Also irgendwie so dieses Design vielleicht noch so ein bisschen widerspiegelt, wie ich auch mein Gaming Room mache und weil ich es einfach mag. Die habe ich so ein bisschen gesondert auch noch präsentiert, aber sonst ist es tatsächlich thematisch, ja.
Ja, ich fand auch, also die Verpackung, die Originalverpackung vom Game Boy Classic ist so sehr futuristisch, aber so 80er Jahre futuristisch irgendwie. Die Vorstellung aus den 80ern, wie die Zukunft mal aussehen könnte, finde ich sehr geil. Mit diesen transparenten Händen, die dann den Gameboy umgreifen. Ja, mega, mega. Markus, was fasziniert dich mehr? Die Spiele selbst oder die Geschichte und Erinnerung dahinter?
Es ist eine sehr gute Frage. Was fasziniert mich da mehr? Die Spiele, die Geschichte oder die Erinnerung? Ist schwierig, weil ja, ich hatte es ja anfangs auch gesagt gehabt, ich sammle ja tatsächlich auch nur Sachen, die ich oder wo ich in Bezug aus der Kindheit dann auch irgendwie hatte. Und da würde ich fast sagen, dass es eigentlich eher so die Erinnerung ist, also so meine eigene persönliche Erinnerung an dieses Spiel, würde ich sagen. Aber natürlich auch, weil es halt ein Spiel ist, ja. Ich sammle ja jetzt nicht nur die alten Retro-Games jetzt. Du hast es vorhin angesprochen, Marc, dass das neue Resident Evil da ist. Ich habe natürlich alle Resident Evil-Teile auch in der Sammlung, ja. Vor allem, was halt einfach dann, wenn die ersten Spiele halt gut waren und die nächsten, die rauskommen, dann kauft man sich die halt natürlich auch, gell. Deswegen sind es auch die Spiele. Aber ich würde sagen, also am wichtigsten für mich eigentlich die tatsächlich die Erinnerung, die ich da mitnehmen von der Kindheit dann.
Ja, ich denke mal, das hängt doch alles so vielleicht ein bisschen oder ist ein ineinander verwoben so ein bisschen, ne? Was man jetzt, also ob es jetzt die Erinnerung ist oder das Spiel an sich auch, das geht ja vielleicht auch ein bisschen einher. Ja, ansonsten, Markus, welche Retro-Konsole findest du einflussreichsten in der Videospielgeschichte? Was würdest du da sagen?
Am einflussreichsten. Ich denke, da hat jeder wahrscheinlich so ein anderes Bild. Natürlich gibt es so die Big Player, die am erfolgreichsten waren, ja. Jetzt für mich persönlich muss ich tatsächlich sagen, hätte ich eigentlich jetzt fast drei, die ich so sag, die für mich so am einflussreichsten waren in der Videospielgeschichte. Das ist natürlich die Sony PlayStation 1, für mich eine Weltklasse-Konsole bis heute vom Design her. Man sieht es ja auch bei Sony, dass sie jetzt die neuen Konsolen im alten Design mit dem Grau und das PlayStation-Logo dann in den Farben. Das war für mich einfach eine Top-Konsole damals. Also mit der PlayStation 1, da hatte ich unendliche Spiele, so einen Spielspaß. Und die hat auch, ich denke mal, tatsächlich auch so die Videospielindustrie da mitgeprägt auch. Ich muss aber auch sagen, natürlich, da ich relativ früh da auch mit drin war, natürlich noch der gute alte Gameboy, ganz einfach. Gameboy war für mich damals halt natürlich auch eins, wo es für mich dann so losging mit dem ganzen Videospiel. Ich denke, mit dem Gameboy ist das Ganze vielleicht dann auch noch mehr publik geworden. Man hat einen Handheld, den man mitnehmen kann. Man kann jetzt überall zocken und nicht nur vor dem Fernseher. Also das fand ich dann natürlich ganz auch toll. Und ich habe auch eine sehr, sehr lange Zeit mit dem Amiga 500 verbracht. Und Amiga war für mich damals auch, kann man Amiga 500 als Konsole nennen? Ja, es ist schwierig, weil der Amiga 500 ja so viel konnte, gell? Aber Amiga 500, wenn ich allein schon die Soundtracks von den Spielen, ja, wenn ich an Turrican denke vom Chris Hülsbeck mit seinen legendären Soundtracks, das war dann auch, ja, es war auch, da hast du manchmal nur das Spiel reingelegt und hast einfach nur den Soundtrack gehört und hast vielleicht gar nicht gespielt. Konntest aber damit auch arbeiten. Du konntest, ja, das war, also der Amiga 500, denke ich, war auch ein Computer oder eine Konsole, wie man es auch nennen mag, wo ich denke, wo es sehr, sehr viel, ja, wo einen relativ hohen Einflussreich gehabt hat in der Videospielbranche.
Ja, es taucht ja, also kurze Zwischenfrage, es taucht ja eigentlich immer wieder so der, oder wir kommen immer wieder zum Gameboy auch zurück. Hast du denn damals den Pokémon-Hype auch mitgenommen?
Gar nicht, nee. Muss ich jetzt leider gestehen, ich war nie so der Pokémon-Fan und ich bin bis heute auch nicht so der Pokémon-Fan. Ich weiß, dass Pokémon, das hat eine riesen Fangemeinde und die Sachen von Pokémon, die haben auch eine riesen Wertsteigerung. Das ist vielleicht so das Einzige, was ich da mitnehme. Und vielleicht, dass mein Sohn jetzt auch gerade so anfängt, die Pokémon-Karten zu sammeln. Aber Pokémon war ehrlich gesagt nie meins. Ja. Es gab ja auf dem Gameboy gab es ja, glaube ich, die blaue Version, die rote und die gelbe. Und alle weiteren Versionen waren ja dann auf dem Gameboy Color. Und ich hatte ehrlich gesagt in der Kindheit kein Pokémon-Spiel. Nee.
Ja, klar. Ich meine, wenn du von Atari und so sprichst, dann ist das ja auch nochmal so, also ich meine, Pokémon kam ja, glaube ich, auch erst Ende der 90er, ich glaube 99 oder so nach Deutschland, also 4 Jahre nachdem es in Japan erschienen war. Und ich musste nur dran denken, weil das hat ja dem dann für damals, dann für 1999, dem in Anführungszeichen alten Gameboy dann nochmal so einen Schub gegeben, ne, dass sich viele nochmal den gekauft haben extra für Pokémon. Ja. Ansonsten gibt es Retro-Games, die du früher geliebt hast, aber heute nicht mehr spielen würdest, Markus?
Nee, eigentlich nicht. Also ich denke, wenn man die Spiele damals gespielt hat und ich spiele sie heute noch, da gibt es ehrlich gesagt jetzt, oder obwohl eins wird mir jetzt vielleicht einfallen, das war auch auf dem Atari 2600, also so die ersten Berührungspunkte, das weiß ich auch noch ganz genau, da war, kommen wir jetzt wieder zu dem Thema Kellerkinder. Ich hatte damals in der Schule einen Kumpel, da sind wir immer zu ihm und dann sind wir immer in den Keller runter und dann hat er einen Atari 2600 und dann hatte er ein Spiel und das Spiel hieß Jungle Hunt. Das war so eine Art Crocodile Dundee sozusagen, der sich immer von Liane zu Liane springen musste. Und unten waren so Krokodile oder es waren auch so Spinnen an den Lianen dran. Und da hat man immer genau, glaube ich, den Knopf drücken müssen, weil sonst ist man immer an der Liane vorbei und ist dann nach unten gesäbelt. Also man hat immer genau drücken müssen, dass man an die nächste Liane kommt. Und das haben wir gespielt und dann gab es ja, das war ja das damals noch nicht so, dass man dann, egal wie weit man gekommen ist und man hat dann, ist dann abgestürzt, dann war das Spiel halt vorbei und hast wieder von vorne angefangen. Und da, was haben wir da? Am liebsten hätten wir in den Joystick gebissen, gell? Ich glaube, das wäre jetzt so ein Spiel, wenn ich es ein, zweimal spielen würde, dann würde es mir sicherlich Spaß machen. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe es bisher auch nicht mehr gespielt. Das wird mir dann vielleicht am Anfang Spaß machen, aber ich denke, ich werde dann wahrscheinlich relativ schnell wieder in dieses Feeling dann da reinrutschen und sagen, ah nee, das spiele ich doch nicht mehr.
Ja, ich musste gerade da an Pitfall denken. Das gab es doch auch für den Atari damals, ne? War das nicht so ähnlich mit der Liliane?
Stimmt, ja genau, hatte das nicht damals mehrere Namen, es gab das Pitfall, ich habe jetzt irgendwie Jungle Hunt in Erinnerung, oder war es
wahrscheinlich Pitfall? Kann sein, dass dasselbe Spiel ist, ja, weiß ich nicht, früher haben sie es ja auch nochmal umgenannt dann für den deutschen Markt und so, teilweise, wenn sich das dann irgendwie markenrechtlich irgendwie überschnitten hat mit anderen Sachen, die genauso hießen, Ja, vielleicht reden wir dann auch über dasselbe Spiel. Ja, kann sein, ne? Ich hätte erst gedacht, dass du sagst E.T. Das war ja das absolute Hassspiel damals, ne?
Ja, richtig, genau. Ja. E.T., ja, wenn man sich da mal mit der Story so beschäftigt, ja, also so war es halt damals, gell? Da kam halt ein guter Kinofilm raus und dann wollten wir halt so schnell wie möglich dann ein Videospiel daran umsetzen und dass dann die ganzen Videospiele dann irgendwo im Sand vergraben werden, hätte man auch nicht gedacht. Ja, aber soll anscheinend auch grottenschlecht gewesen sein. Ich weiß nicht, habt ihr es gespielt? Ich hab's nie gespielt.
Nee, gar nicht. Hatte ich auch nicht irgendwie die Muße, das nachzuholen. Du, Bastian?
Nee, gar nicht. Und ich bin auch, das ist jetzt vielleicht ein zu krasser Port in die Neuzeit, aber ich habe es auch immer so wahrgenommen, dass die meisten Games passend zu Filmen, das ist meistens nie gut geworden. Also es gibt auch Ableger, die sind halbwegs anständig, aber dieser Switch von Film zu Game, das hat meines Erachtens auch nie so richtig gut funktioniert. Also weiß ich nicht.
Mhm. Gut, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Wir sind doch von der Zeit her auch jetzt fast wieder am Ende des Podcasts. Würde ich dich abschließend nochmal fragen, Markus, welches Spiel oder welche Konsole würdest du jedem empfehlen, der Retro-Games kennenlernen will?
Welches Spiel? Also anfangs hatte ich ja gesagt, Final Fantasy VII, also kann ich nur jedem ans Herz legen. Wenn ihr eine PlayStation 1 habt, legt mal Final Fantasy VII ein. Spielt es mal, ich denke, das wird euch sehr, sehr schnell auch packen. Muss man ein bisschen Zeit mit investieren, um das zu spielen. Ansonsten eine Konsole, würde ich jetzt sogar fast sagen, von den allen Konsolen, die ich damals hatte, für einen neuen, der jetzt einsteigen würde, würde ich tatsächlich die Super Nintendo sagen, weil die Super Nintendo hat von der Bandbreite her, denke ich, für jeden was mit dabei. Weil da gab es so viele Spiele dann da dafür, auch unterschiedliche Hardware-Funktionen dann auch noch. Also die Super Nintendo war ihrer Zeit dann auch sehr, sehr weit. Und da würde ich die Super Nintendo jedem bei ans Herz legen, der damit einsteigen möchte, mal in die Retro-Welt.
Aber es ist ein sehr guter Pick von dir mit dem Super Nintendo, weil ja, dieser 16-Bit-Stil ist ja auch sehr zeitlos. Auch viele Indie-Games von heute orientieren sich ja an dem Stil. Von daher glaube ich, ist das ein sehr guter Pick. Ja. Ja, Markus, dann würde ich sagen, sind wir schon wieder durch für heute. War auf jeden Fall super spannend, mal so einen Einblick zu bekommen in Retro-Sammlung, in Gaming Room und die Anekdoten, die du mitgebracht hast. Checkt auf jeden Fall Cyberman 2000 auf Instagram auf. Das ist ja dein Hauptkanal, würde ich behaupten. Ich weiß gar nicht, ich hatte jetzt nicht nachguckt, bist du auch bei TikTok oder anderswo noch zu sehen?
Ja, das ist richtig. Also ich mache hauptsächlich, bin ich eigentlich auf Instagram unterwegs. Das ist mein Hauptkanal. Ich bin auch bei TikTok und ich bin auch bei YouTube. Aber ich poste da relativ wenig, sondern mache eigentlich alles auf Instagram. Die beiden anderen Portale, da kommen dann auch tatsächlich nur die Videos, die auch in Instagram kommen. Die dienen eigentlich eher nur dazu, aufmerksam zu machen auf meinen Instagram-Kanal. Und da mache ich eigentlich alles, ja, sozusagen. Und habe mir da so auf die Fahnenstange geschrieben. Dann am Anfang hat es ja das Ganze mit Instagram so ein bisschen gestartet mit ich hatte am Anfang so die Überlegung, was mache ich mit meinem Instagram-Kanal, und da dann mein Hobbyraum fertig war, habe ich mir so gedacht, ja komm, jetzt kannst du doch da vielleicht mal so ein paar Bilder und ein paar Reels dann da reinstellen, dass das Ganze dann so einschlägt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, und dass ich jetzt auch hier von euch beiden die Einladung hier für einen Podcast bekomme, hätte ich mir nie gedacht, und was man da auch für einen Zuspruch bekommt und was das für eine riesige Gaming-Community ist, wo sich jetzt auch im Laufe der Zeit Freundschaften entwickelt haben und auch Termine, wo man sich dann mal persönlich trifft und über die alte Zeit philosophieren kann. Also wirklich toll. Und ich versuche auch auf meiner Instagram-Seite, also gerade auf meinem Kanal Cybers Gaming Room, wirklich halt da diese Kindheitserinnerungen wieder zu zeigen und hoffe, dass da viele Begeisterte dann da zuschauen. Und so mache ich jeden Tag, gibt es dann immer einen neuen Post von mir.
Ja, super, sehr schönes Schlusswort. Genau, Cyberman auf jeden Fall geschrieben, CYBERMEN und dann die Zahl 2000 dahinter. Bastian, noch was von dir?
Ich kann nur Danke sagen. Ich habe mich tatsächlich wieder, auch weil ich nebenbei den Instagram-Kanal noch mal ein bisschen ausgecheckt habe, ich habe mich durch das Gespräch auch noch mal sehr schön in meine Kindheit versetzen können. Also der Spirit und ich sag mal die kleine Aufgabe oder dein Ziel, was du dir mit deinem Kanal gesetzt hast, finde ich, setzt du super geil um. Also mich flasht es schon und ich glaube, mehr Gaming verbindet. Mehr braucht es, glaube ich, nicht.
Genau, sehr schön gesagt. Gaming verbindet, ja. Genau. Ich habe euch zu danken. Vielen Dank, dass ihr auf mich zukam für den Podcast. Hat mir riesen Spaß gemacht. Schöne Grüße nach Hamburg. Falls es euch mal hier in den Süden ziehen sollte, nach Stuttgart, also ihr seid jederzeit gerne eingeladen, mal vorbeizukommen und euch ein Live-Bild zu machen vom Cybers Gaming Room, dürft ihr jederzeit gerne kommen.
Sehr cool. Nehmen wir auf jeden Fall wahr. Alles klar, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao.